Okay, das Gute, über das wir in den nächsten Wochen sprechen werden, ist sowas Ähnliches wie das da. Das Gute, mit dem Guten meinen wir eine gute Nachricht. Und sowas, ich habe so gedacht, sowas passiert eigentlich nicht so häufig im Leben, oder eher so, eher selten im Leben, dass wir auf eine Nachricht warten und wir wissen, ob diese Nachricht positiv oder negativ ausfällt. Das entscheidet ein ganz gutes Stück weit über unsere Zukunft. Davon hängt eine Menge ab. Vielleicht erinnerst du dich an solche Situationen, wo du gewartet hast auf einen Telefonanruf, auf eine Mail oder tatsächlich so einen klassischen Brief noch und du wusstest, die Nachricht wird kommen und sie kann positiv und negativ ausfallen und mein Leben wird einen anderen Verlauf nehmen, je nachdem wie die Nachricht verläuft. Da wird drinstehen, bestanden oder durchgefallen oder eingestellt oder abgelehnt oder wird vielleicht drinstehen, ja, ich liebe dich auch oder nee, war schön, dich kennenzulernen oder so. Ich weiß nicht, ob das, würde mich mal interessieren, ob jemand hier irgendwie auf diese Art und Weise erfahren hat, ob sie ihn liebt, so per Mail oder per SMS oder so. Ich glaube, es gibt noch weitreichendere Nachrichten als solche. Ich nehme an, dass hier Leute sitzen, die die Situation kennen, auf eine Nachricht zu warten, die ich fast über Leben und Tod entscheidet, auf die Nachricht eines Arztes. Eine Diagnose oder so. Oder die vor einem OP-Saal gesessen haben und auf die Nachricht warten, wie der schwere Eingriff an jemanden, den sie kennen, verlaufen ist. Und ich dachte, ich nehme an, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand hier sitzt. Aber es gibt Leute, die sogar auf die Nachricht warten mussten, ob jemand, den sie kennen, ein Unglück überlebt hat oder nicht. Sowas wie Reichenhalle. Ich habe mir gedacht, könnte ich mich da reinversetzen, wie das sein muss, wenn ein Mensch, den ich kenne, mein Kind oder ein Freund oder eine Ehefrau oder so, irgendwie zu den noch Vermissten gehört. Und dann irgendwann klingelt das Telefon und jemand ruft an und sagt mir, dass man mein Kind gefunden hat und ich es abholen kann. Wie muss das sein, so eine Nachricht zu bekommen? Eine Nachricht, die so gut ist, dass ich sie nie vergessen werde, dass sie ist, wie wenn ich nochmal neu geboren würde. Die genauso ganz anders ausfallen kann. Warum erzähle ich das alles in diesen Nachrichten? Es geht in unserer Reihe um einen Begriff und der heißt Evangelium. Und wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, Evangelium, damit beschreibt man die ersten vier Bücher im Neuen Testament, wo das Leben Jesu erzählt wird. Die vier Evangelien. Und vielleicht kennst du dich aus in der kirchlichen Liturgie und dann kennst du, dass das irgendwie irgendwann so eine biblische Lesung kommt und die nennt man das Evangelium. Kommt dann auf diese Stelle vorgelesen. Das Wort Evangelium kommt vom Griechischen und heißt dort Euangelion. Und es bedeutet nichts anderes, übersetzt als gute Nachricht. Also ein Mensch im ersten Jahrhundert nach Christus hätte die Nachricht vom Sieg der Griechen über die Römer im EM-Endspiel ein Euangelion genannt. Ein Evangelium ist eine wirklich, wirklich sehr gute Nachricht. Eine Nachricht, die du erhältst und die einen fangen dann an zu weinen vor Freude, die anderen fahren hupend durch die Straßen, die anderen liegen sich in den Armen und singen und tanzen und feiern. Das ist ein Euangelium, ein Evangelium. Und wenn man sich, warum wackelt eigentlich dieses Ding so furchtbar, das ist grauenhaft. Das ist auch so irgendwie Winterpause. Danach ist alles kaputt. Und wenn man sich jetzt mal hinsetzt und schaut und die Bibel aufschlägt, oder man macht es besser mit einem Bibelprogramm am Computer und guckt mal, wo kommt eigentlich das Wort Evangelium vor. So. Dann fällt einem zuerst Jesus ins Auge. Von ihm wird ganz oft gesagt, dass er umherzog und das Evangelium, oder jetzt eben übersetzt, die gute Nachricht predigte. Eine Stelle habe ich mal mitgebracht, Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich. Das ist ein bisschen komische Formulierung, vom Reich. Ich sage ganz zum Schluss zwei, drei Worte dazu. Auf jeden Fall, Jesus war jemand, der seine Aufgabe darin sah, eine wirklich gute Neuigkeit zu verbreiten. Einen Grund zum Feiern. Etwas, was das Leben der Menschen verändern würde. So, später, wenn man jetzt weiterguckt, nach Jesus dann, wenn man die Leute anguckt, Petrus, Paulus, all die, die irgendwie jetzt die ersten Missionare oder Gemeindegründer waren, dann kann man von ihnen genauso lesen. Sie predigten das Evangelium. Wieder eine Stelle, die ich mitgebracht habe, Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Christus. Ich glaube, da habe ich noch eine falsche Bibelstelle drunter stehen. Genesis 1, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Apostelgeschichte 5, Vers 22. So, also diese Leute wussten etwas, hatten eine Information und die veranlasste sie, das überall weiterzugeben. Eine gute Nachricht, die, hier steht, irgendwie in Verbindung mit diesem Jesus stand, der vorher gelebt hatte. So, manchmal, wenn man dann weiterliest, steht da auch anderes. Nicht das Evangelium von Christus, sondern das Evangelium von der Gnade Gottes oder das Evangelium von Jesus und seiner Auferstehung oder das Evangelium des Friedens. Meistens heißt es aber einfach nur Evangelium. Dieser Begriff Evangelium also, der eigentlich ein ganz normaler Alltagsbegriff war, ne, eine gute Nachricht bekommen, ist durch die Bibel, durch die Zeit der ersten Christen zu einem festen, spezifischen Begriff dafür geworden, was Christen glauben und was sie weitersagen. Ein spezifischer Begriff für die gute Nachricht von Jesus. So, und unsere Reihe dreht sich darum, was an diesem Evangelium ist eigentlich so gut? Was ist das, was die Christen glauben und vor allem, was ist so gut daran, dass die Nachricht vergleichbar happy macht, wie die Nachricht von, ja eben, bei Harvard angenommen zu sein. Oder irgendwie die Nachricht, dass meine Traumfrau tatsächlich auf mich steht oder so. Was ist so gut daran? Was ist so gut am Evangelium, dass die, die es kennen, nicht anders können, als es irgendwie zu verbreiten? So, wir haben gedacht, ein Sonntag reicht uns nicht aus, um das zu erklären. Weil das Evangelium ist keine Short-Message, wo du kurz hinhörst, es verstanden hast und dann hast du es, sondern wir wollen dem Guten 5 Predigten widmen und die gute Nachricht aus 5 verschiedenen Perspektiven anschauen, weil uns das wichtig ist, dass es nicht so verkürzt wird auf eine Sache. Also heute geht es zunächst mal darum, was ist das Gute am Evangelium für mich, also jetzt nicht für mich, sondern für jeden von euch, ja, für uns als Einzelne. Aber uns ist wichtig, das Evangelium ist mehr als das, dass es für einzelne Menschen gut ist. Darum ist das Zweite, das Evangelium ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es macht mich gut, haben wir die zweite Dingens genannt. Das hört sich jetzt doof an, ist jetzt aber mal egal. Darum geht es nächstes Mal. Das Evangelium macht mich gut. Der Titel danach heißt, das Gute für später. Das Evangelium hat was mit meiner Zukunft zu tun. Und dann das Gute für alle. Das Evangelium hat nicht nur mit mir und dir zu tun, sondern mit allen Menschen. Und das Letzte dann, das Gute sind wir. Hört sich wieder so ein bisschen doof an, was dahinter steckt. Das Gute ist, hat auch irgendwie was mit uns hier zu tun. Als Gruppe, als Gemeinde, als Kirche. So, das war jetzt alles einfach Ihre Einleitung zur Reihe. Was übrigens der Flyer mit diesem Mädel da mit dem Thema zu tun hat, wissen wir auch nicht so genau. Uns gefiel irgendwie dieses Gesicht, dachten, dass es ein Hingucker. Eigentlich hat es nichts wirklich damit zu tun, außer dass diese Person vielleicht so aussieht, als ob sie sich irgendwie freut über eine gute Nacht. Okay. So, wir kommen zum Thema heute. Was am Evangelium ist eigentlich das Gute für mich? Und Paulus hat im Römerbrief beschrieben, was das Gute am Evangelium für ihn ist. Und die zwei Verse, die ihr jetzt hier seht, sind zentral. Heute Römer 1, 16 und 17. Da sagt er, und ich bin heute mal bei der Lutherbibel geblieben, weil die gute Nachricht, die ich sonst immer nehme, die übersetzt Evangelium immer mit gute Nachricht. Und mir ist aber dieses Wort heute wichtig, also bleibe ich mal bei Luther. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus hatte nicht unbedingt die Stärke, immer alles ganz einfach auszudrücken. Aber was man leicht versteht ist, das Evangelium, oder das Gute am Evangelium ist für Paulus, es ist eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes steckt da drin. Und sie macht selig. Wir würden sagen, sie rettet. Sie gibt Leben. Paulus findet, das Evangelium ist etwas Überlebenswichtiges. Und es ist wie so ein lebensrettendes Serum bei natürlichen Infektionen. Es hat die Kraft, dich zu retten, aber ohne dieses Serum bist du verloren. So krass sieht Paulus das mit der guten Nachricht. Kraft Gottes, die rettet. Und im zweiten Teil dann bei euch auf der rechten Seite, da sagt er etwas zum Inhalt dieser guten Nachricht. Was ist denn, oder andersrum, warum rettet denn diese Nachricht? Und jetzt kommt dieses Schwierige. Er sagt, im Evangelium offenbart, also zeigt sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Damit kann man im Normalfall erstmal nichts anfangen. Um zu verstehen, was daran die gute Nachricht sein soll, gehen wir 500 Jahre zurück in der Zeitgeschichte. zu einem Mann namens Luther. Man könnte sagen, die Frage, was ist eigentlich das Gute am Evangelium? Das war die Frage Martin Luthers. Er war ein Mann, der die Bibel hoch und runter kannte. Er war ein Mann, der, wenn es jemand ernst meinte, dann meinte er es ernst mit dem Glauben. Er war ein Mann, der sein Leben deswegen Gott geweiht hatte, ein Mönch. Aber was das Gute am Evangelium sein sollte, das war ihm schleierhaft, eine ganze Zeit lang. Wenn er die Bibel studierte, und er studierte sie intensiv, wenn er Predigten hörte, wenn er über Gott nachdachte, dann hörte er immer nur eine Nachricht. Er hörte immer, so ungefähr mit meinen Worten, Gott ist heilig und gerecht. Ich bin es nicht. Ich müsste es aber sein, damit er mich lieben kann. Also bleiben jetzt nur zwei Dinge. Ich kann mich von diesem gerechten Gott, vor dem ich nicht bestehen kann, abwenden. Das will ich aber nicht. Oder ich kann mich mehr anstrengen. Das schaffe ich nicht. Und in diesem Dilemma steckte Luther, und vielleicht war er ein bisschen sensibles Gemüt, das machte ihn fertig. Das quälte ihn. Und Luther kannte diese Sätze aus dem Römerbrief sehr genau. Er war Dozent und er hatte eine Vorlesung über den Römerbrief zu halten. Und er stieß dabei auf diese Worte hier und er schrieb später über diese Worte, dass ihn diese Worte Gerecht und Gerechtigkeit, dass die ihn jedes Mal schockten, wenn er sie las. Und er sagte, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr hasste ich diese Worte. Und er dachte sich, wenn die rettende Botschaft, wenn das Gute an der guten Nachricht das sein soll, dass Gott Gerechtigkeit fordert, dann ist es keine gute Nachricht. Dann ist es eine verurteilende Nachricht. So, und irgendwann, man weiß nicht genau, die kirchengeschichtliche Forschung versucht das natürlich herauszufinden, wann war eigentlich die Wende bei Luther? Man weiß, kann das nicht so ganz genau datieren. Auf jeden Fall, irgendwann versteht Luther plötzlich diese Bibelstelle neu. Und er versteht plötzlich, was Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, eigentlich ist. Etwas anderes, als was er im Kopf hatte. Er entdeckt sozusagen das Gute am Evangelium. Und er empfindet es als so gut, dass es sein ganzes Leben umkrempelt. Und durch diese Entdeckung ist er letztlich zum Reformator geworden, weil er empfand hat, dass das, was ich entdeckt habe, ist so gut, das muss die Kirche verändern. So, um das zu erklären, was Gerechtigkeit Gottes ist und was daran so gut ist, schauen wir uns nochmal einen Clip an. Es ist aus Leben Miserable und es geht da um einen Dieb, der 19 Jahre wegen Diebstahl irgendwie Zwangsarbeit hinter sich hat, der gerade entlassen worden ist, auf der Straße hängt, nicht weiß, wo er hin soll und dann bei einem Bischof Aufnahme findet. Und der Clip steigt da ein, wo er nachts durch das Haus des Bischofs streicht.
Ist da jemand?
Bitte verzeihen Sie die Störung.
Armin.
Aber dieser Mann fiel mir auf.
Oh Gott, sei es gedankt. Ich bin wirklich sehr böse mit Ihnen, Jean Valjean.
Was ist denn mit Ihrem Auge, Monseigneur?
Er war gestern mein Gast, hat er das nicht gesagt?
Oh ja, als wir seinen Beutel durchsuchten und all das Silber zum Vorschein kam. Er hat behauptet, dass ich ihn geschenkt habe.
Ja, natürlich habe ich ihn geschenkt. Aber wieso haben Sie die Kerzenleuchter nicht mitgenommen? Das war sehr dumm. Madame Gillot, holen Sie die silbernen Leuchter. Die sind mehr als 2000 Francs wert, die hätten Sie mitnehmen müssen. Na los, Monsieur Valjean muss sich sputen. Er hat schon viel Zeit verloren. Haben Sie sie vergessen?
Soll das etwa heißen, er sagt die Wahrheit?
Selbstverständlich. Gut, dass Sie ihn zurückgebracht haben. Ich bin erleichtert.
Lasst ihn frei.
Sie lassen mich wirklich gehen.
Hast du nicht gehört, was der Bischof sagt?
Madame Gillot, bieten Sie den Herrn Wein an. Sie müssen durstig sein. Ich danke Ihnen. Vergessen Sie es nicht. Vergessen Sie es nie. Sie haben versprochen, ein neuer Mensch zu werden.
Versprochen? Wieso tun Sie das?
Jean Valjean, mein Bruder, du gehörst nicht mehr dem Bösen. Mit diesem Silber habe ich deine Seele freigekauft. Ich habe Furcht und Hass dein Lösegeld entrichtet. Und nun gebe ich dich Gott zurück.
Das in etwa ist die Gerechtigkeit, von der der Römerbrief redet. Luther hat es verstanden. Gerechtigkeit Gottes ist Gnade. So sieht es aus, wenn Gott gerecht ist. Gerechtigkeit Gottes ist eine, die andere gerecht macht, die es nicht sind. Ich zitiere mal einmal Luther. Das ist einer der Leute irgendwie, die ich am liebsten mal treffen würde, wenn ich könnte. Mich interessieren, was das für ein Mann gewesen ist so. Er schreibt später, die Worte Gerecht und Gerechtigkeit Gottes wirken auf mein Gewissen wie ein Blitz. Hörte ich sie, so entsetzte ich mich. Ist Gott gerecht, so muss er strafen. Als ich aber einmal in diesem Turme und Gemache, bisschen alte Sprache hier, über die Worte, der Gerechte wird seines Glaubens leben und Gerechtigkeit Gottes nachsann, dachte ich alsbald, wenn wir als Gerechte aus dem Glauben leben sollen und wenn die Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt, zum Heil gereichen soll, so wird sie nicht unser Verdienst, sondern die Barmherzigkeit Gottes sein. So wurde mein Geist aufgerichtet. Denn die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass wir durch Christus gerechtfertigt und erlöst werden. Nun wandelten sich mir jene Worte in liebliche Worte. In diesem Turm hat mir der Heilige Geist die Schrift geoffenbart. Das Gute an der guten Nachricht ist, dass Gott so mit dir umgeht, wie der Bischof mit diesem Dieb. Das Gute an der guten Nachricht ist, dass Gott gnädig ist. Und dass er Leute beschenkt, die es nicht verdient haben, und wenn es ihnen ein Vermögen kostet. Der Bischof faselt da etwas von Lösegeld irgendwie. Er hätte Furcht und Hass ein Lösegeld entrichtet. Theologisch ist das meiner Meinung nach mittlerer Unsinn, was er da redet. So. Aber der Begriff Lösegeld, den gebraucht Jesus auch mal. Und mit seinen Worten auszudrücken, was das Gute am Evangelium für mich und für dich ist. Er sagt in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn, und damit meint er sich selber, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und Jesus redet hier von seinem Tod am Kreuz. Und am Kreuz, da siehst du wieder Gottes Gerechtigkeit, wie Gott Gerechtigkeit versteht. Einer gibt alles für andere. Und zwar der, der Gerechtigkeit fordert. Gott selber gibt alles, damit wir, so kann man das theologisch ausdrücken, Gerechtfertigte sind. Das Gute an der guten Nachricht ist letztlich die Botschaft vom Kreuz. Und als Luther diese Römerbriefstelle verstanden hat, hat er ganz neu verstanden, was das Kreuz soll. Gott schenkt mir Gnade gratis. Daran glauben muss ich eigentlich nur, aber das ist alles. Und das hat Luther so überwältigt. So. Ich habe gesagt, das ist das Gute an der guten Nachricht. Dass Gott uns gnädig ist. Ich habe mich gefragt, ob wir das als so gut empfinden. Oder ob für uns Menschen heute, 500 Jahre nach Luther, irgendwie eine Schwierigkeit an der Stelle besteht. Gott ist dir gnädig. Ist das eine Nachricht, die, wenn du sie in die Welt so sagst, die Leute zum Tanzen und Feiern und Jubeln bringt? Ja, Gott ist uns gnädig, wow. Nicht so oft. Das war bei Luther anders. Die Menschen lebten in dieser Gewissheit, es gibt einen Gott und vor ihm muss ich bestehen und ich weiß nicht wie. Das war irgendwie Common Sense. Die Schwierigkeit ist, heute, die meisten Menschen empfinden nicht mehr wie Luther. Ja, er sagte, Gott ist gerecht und ich bin so schlecht, was soll ich machen? Also er war auf der Suche nach einem gnädigen Gott letztlich. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist seine Frage. Das ist nicht mehr unsere Frage. Das ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber ich glaube, in unserer Zeit, das ist nicht mehr unsere zentrale Frage. Vielleicht sollte es unsere Frage sein, aber ich fürchte, sie ist es nicht. Die wenigsten von uns fühlen sich wie dieser Dieb. Wir fühlen uns oft nicht schuldig. Und wenn wir uns schuldig fühlen, dann irgendwie nicht gegenüber Gott, sondern vielleicht dem gegenüber dem, an dem wir schuldig geworden sind. Also, wenn das Gute an der guten Nachricht das ist, dass Gott uns gnädig ist, dann sagen Menschen des 21. Jahrhunderts, ja und? Gibt's noch mehr? Ist, wie gesagt, ein bisschen pauschal. Und trotzdem empfinde ich, dass es so ist. Die nächste Folie habe ich deswegen so genannt, was soll daran gut sein? Was soll daran gut sein? Ich weiß nicht, ob du nach Gott suchst. Jedenfalls weiß ich nicht, ob du deine Suche so nennen würdest, eine Suche nach Gott. Ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach etwas. Denn wir alle fühlen irgendwie, dass etwas fehlt oder dass da etwas Größeres sein müsste, das uns Sinn gibt irgendwie. Wir suchen oft nach etwas. Wir nennen es vielleicht Gott und vielleicht nicht. Jedenfalls sagen viele Menschen im 21. Jahrhundert von sich, dass sie irgendwie religiös sind. Nicht unbedingt christlich religiös, aber religiös. Die reinrassigen Atheisten, die gibt es nicht mehr so oft. So, nur auf dieser Suche, ich empfinde, dass die wenigsten Menschen auf der Suche nach Gnade sind. Wenn du die Leute fragst, was ist in ihrer religiösen Suche, so ihre Hauptsehnsucht, die wenigsten würden sagen, Vergebung. Vielleicht bist du auf der Suche nach Gott. Wonach sehnst du dich? Warum suchst du nach Gott? Was ist es, was dir fehlt? Oder wo liegt dein Hauptproblem? Ist es, dass du nicht weißt, wohin mit deiner Schuld? Ich habe überlegt, was ist es heute, was wir suchen? Was Menschen heute suchen, wenn sie Gott suchen? Und wenn wir das finden könnten, dann würden wir es eine wirklich gute Nachricht nennen, das Evangelium. Wenn das im Evangelium zu finden wäre, was wir suchen. Ich bin irgendwie nicht bei dem Wort Gnade so sehr hängen geblieben, sondern ich dachte, was wir suchen, ist ein Zuhause. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt. Aber ich glaube, in unserer postmodernen, schnelllebigen Welt vermissen Menschen vor allem eins. Irgendwie zu wissen, wo ich zu Hause bin. Wo ist der Ort, an den ich hingehöre? Wo ich herkomme, wo ich zu Hause bin. Wo ich sagen würde, wenn ich es gefunden habe, dann sagt mir da jemand, hey, es ist alles okay. Es ist gut. Dein Leben ist in sicherer Hand. Macht Sinn. Das Bild von da oben, was ihr da seht, ist auch aus diesem Film Les Miserables. Es ist die Tür von dem Haus des Bischofs. Die Szene euch jetzt auch noch zu zeigen, würde zu lang werden. Es ist eigentlich davor, eigentlich die erste Szene des Films, dass der Dieb an diese Tür klopft. Nach 19 Jahren Zwangsarbeit, ohne Obdach, irgendwie die Hoffnung hat, vielleicht ist dort jemand, der mich reinlässt. Und dieser Bischof macht den Mann auf und der Dieb ist völlig perplex, dass er hereingebeten wird, obwohl der Bischof weiß, wer er ist. Und zum Essen eingeladen wird mit Silberbesteck. Und ein Bett bekommt und so. Ein Zuhause kriegt. Wenn ich überlege, was würde mir am meisten fehlen, wenn ich das Evangelium nicht kennen würde, wenn ich Gott nicht kennen würde, es wäre mein Zuhause. Ich wäre verloren. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, also wenn mir heute klar würde, das mit Gott ist gar nichts, den gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob der erste Schock der wäre, meine Güte, jetzt lande ich in der Hölle. Ich habe keine Vergebung für meine Sünden. Ich glaube, der erste Schock wäre der für mich, ich habe kein Zuhause mehr. Und vielleicht geht es dir ja so, du suchst Gott schon seit einer Zeit, du gehst zur Kirche, wenn auch zu einer merkwürdigen seit einer Zeit. Du verbringst Zeit mit Leuten, die Christen sind, und das alles zieht dich schon an und so. Aber was das überwältigend Gute an der guten Nachricht sein soll, das ist dir bisher nicht so richtig klar. Die Christen quatschen dann oft von Rettung und von Bekehrung und von Vergebung für die Sünden und so. Vielleicht geht es dir so, dass du damit nicht so richtig warm wirst. So, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, das ist dir schon klar geworden. Das ist wohl irgendwie die zentrale Botschaft. Aber vielleicht berührt es dich nicht so richtig. Vielleicht geht es dir so, dass der Kern des Evangeliums und der Kern ist am Kreuz zu finden, dein Herz noch nicht so wirklich erreicht hat. Gott will mir vergeben, okay, nett, aber was will er mir vergeben? Deswegen mein letzter Punkt, Vergebung ist gut, aber Pünktchen ist besser. Ich sage noch nicht, was ich da einfügen würde. Denn ich glaube, das Gute an der guten Nachricht ist tatsächlich sogar mehr, als dass jemand dir deine Sünden vergibt. Das, was am Kreuz passiert, ist mehr, als dass jemand einen Preis zahlen musste, den wir eigentlich zahlen müssten. Schaut euch nochmal an, was Jesus da gesagt hat, diesen Vers von vorhin. Ich habe ihn hier nochmal dabei, auf dieser Folie. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Was am Kreuz passiert ist, da gibt nicht jemand, da zahlt nicht jemand nur einen Preis, sondern jemand gibt sein Leben. Das ist mehr als was der Bischof tut. Jemand gibt sich völlig für dich auf. Das ist mehr als großzügig die Rechnung eines anderen bezahlen. Okay, ich nehme das mal auf meine Kappe, damit du wieder frei atmen kannst oder so. Sondern am Kreuz passiert völlige Selbsthingabe Gottes an dich. Da sagt einer so deutlich, wie er kann, ich liebe dich. Ich verschenke mich völligst in dir. Ich wünsche mir, dass wenn du Jesus am Kreuz siehst, dass du einen Gott siehst, der dir sagt, ich liebe dich, deswegen hänge ich hier. Und das hier passiert mit mir, weil ich dein Herz gewinnen will. Und wenn es mich alles kostet, sogar mein Leben. Natürlich, das, was Jesus da am tut, am Kreuz, er besiegt die Sünde. Die Sünde ist das Hauptproblem. Nicht, dass er nachher rausgeht und sagt, Herr Schmidt hat uns gesagt, das mit der Sünde ist doch nicht so irgendwie. Es geht um was anderes. Es geht irgendwie um zu Hause oder so. Also, nur wenn Gott an deine Sünde denkt, ich nenne das mal so, an deine Sünde denkt, dann denkt er nicht zuerst an deine moralischen irgendwie Verfehlungen oder was, oder deinen Fehler, die du gemacht hast oder so. Sondern wenn Gott an deine und meine, an unsere Sünde denkt, oder wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie das Problem, dass wir getrennt sind von Gott. Und das ist was anderes erstmal, als das, was ich so falsch mache. Das ist mein Zustand, in dem ich bin. Der Zustand, dass ich nicht zu Hause bin. Nicht mit dem verbunden bin, der mich gemacht hat. Von dem ich komme. Das ist Sünde. Das ist Verlorenheit. Nicht zu Hause sein. Keine Verbindung zu Gott haben. Und diese Verbindung zu Gott, die können wir von uns aus nicht herstellen. Und deshalb fühlen wir uns so, wie wir uns fühlen. Deswegen sind wir auf der Suche nach etwas, was wir verloren haben. Ich würde das Heimweh nennen fast. Und Jesus sagt, daran etwas zu ändern, das kannst du nicht. Das musste ich machen. Dafür habe ich ein Lösegeld bezahlt. Dafür habe ich mein Leben als Lösegeld gegeben. So, dieses Lösegeld, er benutzt das ja auch, aber da klingt es so mehr, ich bezahle dieses Silber an irgendwie das Böse, damit du frei bist. Das Lösegeld kommt eigentlich daher, dass man das damals üblich war, Sklaven zu haben und sie per Lösegeld frei zu kaufen. Also man konnte Sklaven frei kaufen, indem man ein Lösegeld zahlte. Und was Jesus damit sagt, sozusagen mit diesem Satz, ist, du kannst alleine nicht da raus aus deiner Situation, dass du getrennt lebst von Gott. Du findest dein Zuhause nicht, so sehr du es suchst. Du wirst den Sinn deines Lebens nicht finden. Oder die Freiheit oder Gott oder was immer du suchst, von dir aus. Du bist wie gefangen. Und ich gebe mein Leben, um dich freizukaufen, um dich da rauszuholen, um dich nach Hause zu holen. Wir denken die Bibel denkt bei Lösegeld an Sklaverei. Wir würden ja mehr an Kidnapping denken, so aus unserem heutigen Sprachgebrauch. Und ich dachte, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das passt eigentlich ganz gut. Da, wo du jetzt bist, da gehörst du nicht hin. Da bist du nicht frei. Da bist du wie unter fremder Herrschaft. Aber du hast einen Vater, der nach dir sucht und der alles in Bewegung setzt und der alles an Lösegeld zahlt, was nötig ist, um dich wieder nach Hause zu holen. So, das ist am Kreuz passiert. Jesus gab sein Leben, damit du nach Hause kannst. Und das ist mehr, als dass dir jemand vergibt. Ich habe gedacht, da oben in diese Pünktchen müsste das Wort Versöhnung rein. Versöhnung, empfinde ich, ist mehr als Vergebung. Also, du und Gott, ihr seid wieder zusammen. Der Vater hat sein Kind wieder an der Hand, das gekidnappt war. Da gehört Vergebung natürlich dazu. Wenn du Gott in die Augen schaust, dann werden dir Dinge einfallen, die... wo du weißt, ja, damit habe ich Gott verletzt, da habe ich wirklich falsch gehandelt. So, aber das ist nicht letztlich der Kern, sondern wieder nach Hause kommen ist der Kern. Das zu finden, wo ich weiß, hier sagt mir jemand, hey, alles ist gut, alles ist okay. Wieder Gott gehören. Wieder Gott gehören. Nicht mehr dem Kidnapper. Wieder Gott gehören. Ich habe eben gesagt, ich sage zum Schluss noch ein paar Worte dazu, wie Jesus das gemeint hat, wenn er sagte, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. In dieser Formulierung steckt drin, er predigte davon, dass Gott seine Herrschaft wieder aufrichtet. Dass es wieder möglich ist, zurück zu Gott zu kommen. Dass es wieder möglich ist, diese Trennung zu überwinden. Wieder zu ihm zu gehören. Dass es wieder möglich ist, Gott zu kennen. und wieder als Versöhnte mit ihm zu leben. Das steckt eigentlich da drin. Er predigte davon, dass das Reich Gottes kommt und da ist. Und dass Leute wieder nach Hause können. Das Gute an der guten Nachricht für dich ist, dass das wieder geht. Nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob du danach suchst. Wenn du danach suchst, dann komm nach Hause. Die Tür steht weit offen. Wenn ich jetzt Zeit hätte, ich glaube, ich habe mal eine Minute, dann würde ich euch gerne das Gleichnis erzählen aus Lukas 15, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist. Gott ist wie ein Vater, dessen Sohn davongelaufen ist und irgendwie ein Scheißleben geführt hat mit dem Geld des Vaters. Und irgendwie leidet der Vater aber nicht daran, dass der Sohn sein Geld durchbringt oder so, sondern dass der Sohn nicht mehr da ist. Und dass er weiß, das Leben, was der Sohn führt, das wird ihn letztlich in den Tod bringen. Und dann beschreibt Jesus diesen Vater als einen, der immer wieder vor die Haustür geht und wartet, dass sein Sohn nach Hause kommt. Dessen Haustür weiter offen steht. Und der Sohn schleicht dann irgendwann nach Hause mit schlechtem Gewissen und so. Und kommt gar nicht dazu, dem Vater zu sagen, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe oder so. Sondern der Vater fällt ihm in den Hals, legt ihm die besten Kleider an, gibt ihm den Siegelring. Das heißt, in der damaligen Sprache war das wieder Vollmacht über die Güter des Vaters. Du kannst wieder mit dem Ring abstempeln. Du bist wieder mal, du kannst meinen Namen wieder benutzen. Und er feiert dann Fest und so. Und Jesus, ich finde die Geschichte am allerstärksten in der Bibel, wo Jesus beschreibt, wie Gott ist. Einer, der wartet, dass die Menschen nach Hause kommen. Um ihnen natürlich auch zu vergeben. Aber vor allem, um sich mit ihnen zu versöhnen und wieder zusammen zu sein. Um ihnen wieder ein Zuhause zu schenken. Ich glaube, unter euch sind Leute, die sollten das heute machen. Nach Hause kommen. Weil sie es irgendwie noch nicht sind, nach Hause gekommen. Wenn das so ist, dass für dich heute dran ist, dann ahnst du das irgendwie, dann weißt du das jetzt. Du hast vielleicht schon sehr viel gehört über Gott und geredet über Gott mit Christen. Vielleicht bist du jemand, der schon voll dabei ist, so rein äußerlich. Du bist hier schon x-mal im Gottesdienst gewesen. Du bist in der Mini-Church dabei. Du engagierst dich irgendwo, arbeitest irgendwo mit und doch irgendwie weißt du diesen Schritt nach Hause kommen, so ich selber persönlich zu Gott kommen, das habe ich noch nicht gemacht. Du hast Gott noch nie gesagt, okay, wenn ich das Kreuz sehe, du hast mein Herz gewonnen, Jesus. Du hast mein Herz gewonnen und hier hast du es. Ab heute gehöre ich dir. Lebe wieder in deinem Herrschaftsbereich, bei dir zu Hause. Du bist mein Herr und Gott. Vielleicht hast du das Gott noch nie gesagt. Aber das ist der Anfang einer Beziehung mit Gott. Einer engen Beziehung mit Gott. Das ist das Gute, was ich dir im Namen Gottes anbieten kann. Dass du eingeladen bist, nach Hause zu kommen. Und es wird dein Leben verändern. Diese Nachricht zu hören und ihr zu folgen, verändert das Leben. Und du wirst dich in 20 Jahren noch daran erinnern. Vielleicht wird dir heute Nachmittag nach Feiern zumute sein. Möglich. Also wenn du das willst, nach Hause kommen, dann biete ich dir gleich an, einfach kurz mit dir zu beten, wenn du das möchtest. Und dein Leben mit dir zusammen Gott anzuvertrauen. Wir hören jetzt ein Lied. Daniel wird es singen. Und während diesem Lied, hör doch einfach mal auf dein Herz. Ob du diese Stimme hörst, die sagt, hey, komm nach Hause. Also jetzt nicht meine Stimme oder Daniels Stimme oder so. Sondern hör mal darauf, ob du empfindest, hey, Gott sagt mir eigentlich, hey, komm nach Hause. Ich denke, wir machen das einfach so. Wenn du das Gefühl hast, dass das jetzt für dich dran ist, dann kannst du einfach ein Gebet mitbeten, was ich jetzt laut bete. Dann kannst du das, was ich sage, einfach so zu deinem Gebet machen. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte Gott mein Leben anvertrauen. Und danach sage ich Amen und dann sind wir einfach einen Moment ruhig. Dann werden die Kids so reinkommen und dann warten wir, bis sie da sind. Und wenn du das mitbetest, und den Mut dazu hast, sogar dazu aufzustehen, weil du sagst, okay, das mache ich öffentlich so ein bisschen, ne? Dass das mein Gebet ist, dass ich das tun will, dann bist du dazu eingeladen, das zu machen oder irgendwie die Hand zu heben oder irgendwie, denn Jesus hat das auch sehr öffentlich gemacht, ausgedrückt, dass er dich liebt und es ist eine unglaubliche Hilfe, wenn man diesen Schritt geht, sich auch ein Stückchen zu outen. Aber das ist deine Entscheidung, ich will nicht irgendwie in was reinreden, was du nicht tun möchtest oder so. Also sind einfach einen Moment ruhig, dann bete ich und dann sind wir nochmal einen Moment ruhig. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gepredigt hast, das Evangelium vom Reich. Das Evangelium davon, dass es ein Zuhause gibt. Und dass es diesen Ort gibt, wo Gott ist und wo Gott mit Menschen Gemeinschaft hat. Und dass es möglich ist, an diesen Ort zurückzukommen. Ich danke dir, dass du mir das Bild vor Augen gemalt hast von dem Vater, der wartet auf seinen Sohn. Und dass dieser Sohn ich sein kann. Ich danke dir, dass das deine Gerechtigkeit ist. Eine Gerechtigkeit, die du nicht von uns forderst, sondern die du uns schenkst. Und Jesus, ich bete jetzt einfach stellvertretend für Leute, die hier sitzen und diesen Schritt noch nicht gegangen sind und die ihn heute gehen möchten. Und sie machen diese meine Worte dann zu ihren Worten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du mich lieb hast und dass ich das sehen kann, wenn ich das Kreuz sehe. Und ich möchte dir danken, dass du mir anbietest, dass meine Suche ein Ende haben kann, wenn ich dich finde. Und deswegen möchte ich heute dir sagen, dass ich dich lieb habe. Und dass ich bei dir mein Zuhause finden will. Und dass ich das für mich annehme, dass der Glaube an dich ausreicht, um zu Gott zu finden. Und Jesus, ich weiß vielleicht gar nicht so richtig, was ich mit diesem Schritt tue. Aber ich vertraue mich dir an. Und vielleicht gehen mir tatsächlich jetzt Dinge durch den Kopf, die ich verschuldet habe. Die mir leid tun. Ich danke dir, dass du mir gerne vergibst. Ich vertraue dir mein Leben an. Danke, dass du mein Vater sein wirst und dass ich dein Kind sein kann. Amen. Wenn jemand eben das mitgebetet hat für sich, dann ist es einfach eine Empfehlung von mir, dass ihr mit irgendjemandem darüber redet. Ihr könnt gerne mit mir darüber reden und sagen, hey, das hat mich berührt heute. Vielleicht möchtet ihr auch, dass nochmal jemand mit euch betet für irgendwas Bestimmtes oder so. Vielleicht kennt ihr aber auch jemanden, einen Mitarbeiter hier oder jemand ganz anders, einfach einen Freund, wo ihr wisst, hey, dem sage ich das. Also auf jeden Fall behalte es nicht so einfach so für dich, sondern wenn man so etwas erlebt hat, dann ist es gut, wenn man es teilt. Und mitteilt. Das ist meine Ermutigung noch. Also wir bieten euch gerne Gespräche an, wenn ihr das noch brauchen möchtet. Okay. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes und wir machen das wirklich, indem wir aufstehen. Kinder dürfen das machen oder lassen, und wir erwachsen müssen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und er sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch, schenke euch seinen Frieden. Amen.